Also ein Medikament wird immer zugelassen für ein bestimmtes Krankheitsbild. Also verschreiben kann ich ein Antidepressivum nur bei Depressionen und nicht bei Fußpilz. Wenn es jetzt aber deutliche Hinweise gäbe, es würde auch bei Fußpilz helfen, dann kann man sozusagen beantragen, dass es ein Off-Label-Use gibt. Also das heißt, ein Medikament wird außerhalb der erprobten Indikationen auch noch für ein anderes Krankheitsbild zugelassen. Die Zulassung wird erweitert oder die Erstattungsfähigkeit.
Schmerzmedizin konkret. Der Podcast der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin mit Dr. Silvia Maurer, Fachärztin für Anästhesiologie, spezielle Schmerztherapie, Palliativmedizin, Psychotherapie und chinesische Arzneimitteltherapie. Klar, praxisnah, evidenzbasiert.
Hallo und herzlich willkommen zu Schmerzmedizin konkret, dem Podcast der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin. Im Podcast Post-Covid, Long-Covid, der Diagnosemarathon, haben wir über die vielfältigen Symptome gesprochen, die bei einem Long-Covid-Syndrom auftreten können, aber nicht müssen. Doch hinter der Diagnose stehen nicht nur Symptome, sondern es sind die Menschen, die ihren Alltag zurückgewinnen wollen. Und in der heutigen Folge konzentrieren wir uns ganz auf die Therapieansätze. Wenn der Körper streikt, leidet die Seele mit. Der Körper kann nur heilen, wenn der Kopf nicht unter der Last zerbricht. Eine Mammutaufgabe. Und was hilft? Welche Medikamente werden aktuell zur Symptomlinderung eingesetzt? Was sind Off-Label-Therapien und wie sieht die Forschung dazu aus? Was kann Ergotherapie, Physiotherapie, Psychotherapie, was Reha? Und was können die Patienten selbst tun und wie viel können sie tun? Von der spezialisierten Behandlung bei Post-Covid wie Pacing-Strategien bis hin zu neurologischen Ansetzungen. Wir schauen uns an, wie eine moderne Behandlung aussieht, was die Forschung dazu sagt. Was ist Hoffnung? Was ist bereits Evidenz? Wir bündeln heute Wissen aus der Wissenschaft, Erfahrung aus der Praxis und Strategien für den Alltag. Und ich begrüße dafür wieder unseren Experten, Professor Dr. Volker Köllner. Er ist Professor für psychosomatische Medizin an der Medizinischen Fakultät der Universität des Saarlandes und er ist gleichzeitig Lehrbeauftragter an der Charité in Berlin. Er ist Chefarzt in der Abteilung Psychosomatik des Reha-Zentrums Seehof in Teldow. Und an der Charité leitet er die Forschungsgruppe Psychosomatische Rehabilitation mit dem Schwerpunkt auf den Folgen der Covid-Infektion. Lieber Professor Köllner, schön, dass Sie wieder dabei sind.
Gerne, Frau Maurer. Bin gerne wieder mit dabei.
Ja, Long-Covid ist ja immer noch eine recht neue Erkrankung. Wie gesagt, seit 6 Jahren beschäftigen uns wir jetzt ja damit. Und wir wissen aber, dass es auch Jahre dauert, bis normalerweise Medikamente entwickelt und getestet sind. Gibt es denn aktuell Medikamente, die für den Einsatz bei Long-Covid zugelassen sind oder bei Post-Covid?
Es gibt tatsächlich leider noch kein Medikament, das jetzt speziell in das, also gezielt ursächlich in das Krankheitsgeschehen bei Post-Covid eingreift. Ne? Also bei MS gibt es ja zum Beispiel wirklich jetzt wunderbare Fortschritte, dass man in dieses Entzündungsgeschehen eingreift. In der Krebstherapie haben wir ja Fortschritte gemacht, dass wir einfach besser verstanden haben, was unterscheidet Tumorzellen von normalen Zellen. Und darauf konnten wir gezielte Therapien entwickeln. Und das gibt es eben bei Post-Covid leider noch nicht. Die gute Nachricht, oder es gibt 2 gute Nachrichten. Die eine gute Nachricht ist, dass weltweit ganz viel geforscht wird. Und unsere Gesundheitsministerin Frau Wagen und die Forschungsministerin Frau Bär haben ja diese Dekade auch der postviralen Erkrankungen ausgerufen und stellen für die nächsten 10 Jahre 500 Millionen an Forschungsmitteln bereit, die sicher zum großen Teil auch in die Entwicklung von Medikamenten gehen und auch in die Grundlagenforschung. Das ist auch richtig so, weil also das ist einfach die Hoffnung, dass sich da was entwickelt, wo man eingreifen kann. Ja, das fehlt, aber im Moment haben wir noch nichts. Die zweite gute Nachricht ist, das heißt aber nicht, dass wir komplett hilflos sind, sondern es gibt gute Belege dafür, dass zumindest bei den mittelschwer Betroffenen, leicht mittelschwer, mittelschwer bis schwer Betroffenen, dass einerseits wohldosierte Trainingstherapie hilft, die den Betroffenen auch ermöglicht, die Grenze zwischen Überforderung und zu sehr unter den Grenzen des Möglichen bleiben zu erkennen, ihnen auch hilft, rechtzeitig Stopp zu machen im Sinne von Pacing, also sozusagen selber zu bremsen, auf die Bremse zu treten, bevor der Körper die Bremse reinhaut. Und wir wissen, dass auch kognitive Verhaltenstherapie bei der Krankheitsverarbeitung unterstützen kann, auch auf Fatigue günstigen Einfluss haben kann. Wir können das nicht heilen, aber man kann Symptome tatsächlich verbessern. Nicht bei allen, aber beim Teil der Betroffenen. Was auch noch dazu kommt, ist, dass insgesamt, wenn man die große Menge der Betroffenen ansieht, der Verlauf eher günstig ist. Also das heißt, die Symptome bessern sich mit der Zeit und es ist auch eine Heilung möglich. Ja? Und auch bei Leuten, die schwer betroffen sind, sind auch immer wieder Heilungen möglich. Wenn man im Internet guckt unter Recovery Stories und ME/CFS oder Post-Covid, dann findet man auch solche Fallberichte. Aber das ist natürlich viel zu wenig, sich darauf zu verlassen. Deswegen also ist es wichtig, dass die Forschung weitergeht. Und ich bin da auch eigentlich ganz optimistisch, dass in den nächsten Jahren Behandlungsmöglichkeiten dazukommen. Was wir natürlich machen können, es gibt Medikamente, die Symptome behandeln. Also Frau Maurer sind ja auch Schmerzärztin. Und das ist ja auch ganz oft so, dass wir da nicht die Möglichkeit haben, die Ursache zu behandeln, aber dass wir den Schmerz ganz gut behandeln können und damit den Betroffenen auch wieder eine annähernd oder sogar oft normale, gute Lebensqualität ermöglichen können.
Sie hatten ja jetzt verschiedene Möglichkeiten schon berichtet. Das ist ja echt doch, finde ich, schon mal sehr, sehr positiv, dass es so viele Sachen gibt. Und ich würde jetzt gerne erstmal bei den Medikamenten bleiben. Sie haben ja gesagt, Symptome, die könnte man behandeln mit Medikamenten. An was denken Sie denn da zum Beispiel? Welche Medikamente für welche Symptome?
Das eine ist natürlich, dass man sozusagen sich orientiert an vergleichbaren Krankheitsbildern. Also wenn ein Patient jetzt Beschwerden wie beim Fibromyalgie-Syndrom hat, dann kann man natürlich zum Beispiel Amitriptylin auch als Medikament einsetzen oder Duloxetin. Also man würde dann einfach sozusagen, man würde sagen, als Folge von Post-Covid ist eben auch ein Fibromyalgie-Syndrom entstanden. Das kann man entsprechend behandeln. Oder wenn jemand die Kreislaufbeschwerden und diese schnellen Pulsanstiege hat, dann kann man das mit Ivabradin behandeln. Ja, also das sind Medikamente, die wir von ähnlichen Krankheitsbildern her auch kennen. Und man denkt erstmal, ach, man behandelt nur Symptome, aber gerade Sie als Schmerzärztin wissen ja auch, dass wir damit vielen Betroffenen helfen können, eine wirklich wieder gute Lebensqualität zu kriegen. Und das sollte man auf keinen Fall geringschätzen. Das ist für die Betroffenen sehr, sehr viel wert.
Jetzt gibt es ja solche Listen. Einmal eben die Listen mit den Medikamenten, die bei ähnlichen Symptomen eingesetzt werden. Aber es gibt ja auch sogenannte Off-Label-Listen. Was heißt das Off-Label?
Das muss man sich klar machen. In Deutschland wird nicht ein Medikament generell zugelassen. Was weiß ich, Aspirin ist ein zugelassenes Medikament. Also ein Medikament wird immer zugelassen, also auch für ein bestimmtes Krankheitsbild. Also verschreiben kann ich das jetzt, kann ich ein Antidepressivum nur bei Depressionen und nicht bei Fußpilz. Und wenn es jetzt aber deutliche Hinweise gäbe, es würde auch bei Fußpilz helfen, dann kann man sozusagen beantragen, dass es ein Off-Label-Use gibt. Also das heißt, ein Medikament wird sozusagen außerhalb der erprobten Indikation auch noch für ein anderes Krankheitsbild zugelassen. Die Zulassung wird erweitert oder die Erstattungsfähigkeit. Ja. Off-Label hat einen riesen Vorteil für die Betroffenen. Das sind ja zugelassene Medikamente. Das heißt, wir wissen schon mal, dass das sicher ist. Also das ist kein Menschenversuch sozusagen, sondern wir wissen, das ist ein erprobtes, sicheres Medikament. Ist halt nur noch nicht für dieses Krankheitsbild nachgewiesen, ob es speziell hilft. Dazu muss man sagen, so eine Erweiterungszulassung, das erfordert Studien, die sind unendlich aufwendig und teuer. Und deswegen machen die Firmen das oft nicht. Das habe ich auch bei Post-Covid jetzt gelernt, dass wir brauchen im Grunde auch öffentlich finanzierte Pharmaforschung. Wir können das nicht alles nur den Pharmafirmen überlassen. Also zum Beispiel gibt es deutliche Hinweise, dass Agomelantin, ein Antidepressivum eigentlich, relativ neues Antidepressivum, was über den Melatoninstoffwechsel wirkt, auch bei Fatigue wirkt. Also unabhängig von einer Depression. Also wenn ich jetzt jemanden habe, der hat Fatigue und gleichzeitig eine Depression, würde ich ihn mit Agomelantin behandeln. weil da würde ich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Und ich hätte die Zulassung des Medikamentes für die Depression. Wenn der jetzt aber keine Depression hat, sondern einfach nur müde ist und schnell erschöpft, dann kann ich jetzt einen Off-Label-Versuch machen mit Agomelantin, mit der Idee, unabhängig von Depression oder nicht, wirkt das auch auf die Müdigkeit. Und wir haben in Deutschland jetzt eine erste Liste mit 4 Medikamenten. Und dieses Agomelantin ist eins davon. Das Ivabradin ist das zweite, weil das ist eigentlich in der Kardiologie zugelassen. Und jetzt kann man es eben off-label auch bei Post-Covid anwenden. Das dritte ist ein Antidepressivum, was in Deutschland nicht oder in Europa nicht erhältlich ist. Aber ich sag mal, da haben wir mit dem Agomelantin ja eine gute Möglichkeit. Und das vierte ist ein ganz anderes Prinzip. Das ist dieses Diabetesmittel, Metformin, genau. Da kann man, ist nicht die Idee, damit kann man Post-Covid behandeln, sondern die Idee ist, wenn man eine Covid-Infektion hat, eine akute Corona-Infektion, und dann Metformin nimmt, reduziert man sein Risiko, Post-Covid zu kriegen. Das sind die 4, die in Deutschland auf der Off-Label-Liste draufstehen. In anderen Ländern sind es ein paar mehr. In manchen Ländern gibt es keine Off-Label-Liste, ne? Weil das ist nicht Wissenschaft, das ist nicht belegt, dass das wirkt. Aber es gibt eine begründete Annahme, dass es wirkt. Und da finde ich es auch vernünftig, das so zu machen, dass man sagt, wir lassen die Betroffenen jetzt nicht noch 3 Jahre warten, bis die Studien da sind, sondern wir haben begründete Hoffnung, dass das wirkt. Und dann kann man es auch anwenden.
Jetzt haben Sie gesagt, es sind 4 Medikamente bereits auf der Liste. Und es gibt ja aber auch so eine Liste beim BfArM, die man einsehen kann. Und da stehen ganz, ganz viele drauf. Wo kann man denn jetzt sehen, welche denn weiter empfohlen werden? Gibt es da irgendwie eine Möglichkeit, das einzusehen?
Ich sag mal, die aktuellste Information, das Bundesgesundheitsministerium hat seit jeher eine Homepage, also auf seiner Homepage eine extra Seite zu Post-Covid oder Long-Covid. Und da ist immer der aktuelle Stand drauf. Ich sag mal, diese BfArM-Liste, die ist deswegen so lang, weil die eher auch Medikamente auflistet, die wegen Beschwerden. Also das sind ja oft Krankheits-, also zum Beispiel Fibromyalgie ist ja eine ähnliche Situation, wo es auch keinen Labortest oder kein Röntgenbild oder so gibt. Und wenn die Beschwerden so ähnlich sind, kann man einfach diese Diagnose mitvergeben und dann kann man Medikamente einsetzen, die das eben behandeln. Also die sind da halt auf der BfArM-Liste mit aufgelistet.
Jetzt ist es ja so, Off-Label-Medikamente werden ja von den Krankenkassen normalerweise nicht übernommen. Wenn die jetzt, sagen wir mal, diese 4 Medikamente, die da auf der Liste stehen, hat man da eine Möglichkeit, dass die Krankenkasse das übernimmt?
Genau, das ist eigentlich die Idee, dass die Krankenkasse diese Medikamente dann bezahlt. Genau.
Aber man muss trotzdem einen Antrag stellen, nehme ich natürlich an. Ne? Einfach so verordnen auf Kassenrezept darf man das wahrscheinlich erstmal nicht.
Ich bin nicht niedergelassen, da kenne ich mich jetzt tatsächlich nicht so aus. Aber ich hoffe sehr, also ich bin ja auch in dieser Runde, ich war beim runden Tisch mit dabei und jetzt bei dieser neuen Runde, also ich finde es wichtig, dass man das für die Betroffenen so unbürokratisch und einfach wie möglich macht. Und da ist ja auch schon viel passiert. Also zum Beispiel Physiotherapie, Bewegungstherapie, Ergotherapie können Hausärzte ja extra budgetär für die Post-Covid-Patienten verordnen. Das wird nicht aufs normale Budget angerechnet.
Dann sind wir jetzt bei dem nächsten Punkt. Es gibt nämlich noch mehr, nicht nur Medikamente. Und Sie hatten ja schon einiges auch erwähnt, jetzt gerade Physiotherapie, Ergotherapie. Und natürlich auch die Psychotherapie, denke ich. Das ist, also Sie hatten gesagt, kognitive Verhaltenstherapie. Vielleicht können Sie uns da auch noch ein bisschen mehr dazu erzählen, was da Patienten eben lernen können und dass es keine psychische Erkrankung ist oder irgendeine, ja, viele Patienten sagen ja, ich brauche ja keinen Psychotherapeuten, ich bin krank durch die Infektion.
Genau, da muss ich sagen, ich habe ja auch lange in der Schmerztherapie gearbeitet und habe da einfach viel gelernt. Also zum Beispiel Fibromyalgie-Syndrom würde ich jetzt auch nicht sagen, dass das eine psychische Erkrankung ist, ja? Sondern es ist erstmal eine Schmerzkrankheit. Und ich glaube, es ist einfach ein weites Spektrum. Also ich habe auch Fibromyalgie-Patienten erlebt, gerade wenn eine Traumageschichte, Vorgeschichte vorlag und wir das psychotherapeutisch behandelt haben und die einiges in ihrem Leben umgestellt haben. Wir haben schon auch welche gehabt, die schmerzfrei geworden sind. Das will ich nicht ausschließen, aber das ist nichts, was wir versprechen können. versprechen können oder das, was in Studien belegt ist. Und da muss man sagen, das sind halt, können wir bei einem relevanten Teil der Betroffenen eine Linderung der Beschwerden erwarten. Und das, ne, das ist, im Einzelfall kann man nichts versprechen, aber man kann sagen, okay, wenn Sie das machen, haben Sie eine sehr realistische Chance, dass die Beschwerden und Ihre Lebensqualität besser werden. Und wie Sie richtig sagen, wir gehen nicht davon aus, dass es eine psychisch ausgelöste Erkrankung ist, ne? Aber wir machen ja hier in der Klinik viel Psychokardiologie. Wir gehen auch nicht davon aus, dass ein Herzinfarkt eine psychisch ausgelöste Erkrankung ist. Aber wenn jemand als Folge von einem Infarkt depressiv wird oder sich vor Angst nicht mehr vor die Tür traut und nichts mehr zutraut, dann ist das natürlich was, was wir psychotherapeutisch sehr gut angehen können. Also wir können bei der Krankheitsverarbeitung unterstützen und helfen, Krankheitsfolgen zu bewältigen. Oft geht es auch darum, zu akzeptieren, dass die Belastbarkeit nicht mehr so gut ist wie vorher und also Lebensziele auch ein Stück neu zu definieren. Und da können wir natürlich in der Psychotherapie sehr gut unterstützen und begleiten. Der andere wichtige Punkt ist tatsächlich die Bewegungstherapie. Und wir wissen, das ist aber auch in der Schmerzmedizin so, wenn man beides verbindet, ist es besonders effektiv, weil es geht eben darum, seine Grenzen zu erkennen und zu akzeptieren. Und da gehört ein körperliches in sich reinspüren dazu, aber auch eben das Bewerten. Ja? Wenn man immer gewohnt war, ich funktioniere immer und auf meinen Körper kann ich mich immer blind verlassen und dann hat man eben auf einmal so eine Erkrankung, wo das nicht mehr funktioniert. Damit muss man erstmal klarkommen. Und wenn man das verleugnet und immer über seine Grenzen hinweggeht, dann schafft man sich immer mehr ins Problem rein. Ich hatte ja beim letzten Mal schon gesagt, Pausenmanagement ist eine ganz wichtige Sache. Also, dass man die Pause macht, bevor die Erschöpfung da ist. Und dann geht's nach einer halben Stunde Pause vielleicht auch nochmal weiter. Und das ist eben was, wo Verhaltenstherapie und Bewegungstherapie sich wunderbar ergänzen. Ne? In der Bewegungstherapie kann man die Erfahrung machen, in der Verhaltenstherapie kann man es reflektieren, gucken, was lernt man da draus.
Ja, und ich denke, es ist auch ganz wichtig, viele, die mal festgestellt haben, dass sie eben ihre Grenzen haben, trauen sich ja auch nicht ein bisschen weiter zu gehen, um mal zu gucken, ob sich die Grenzen mittlerweile durch die ganzen Therapien auch verschoben haben. Und ich glaube, das ist auch nochmal wichtig, diese Angst davor, oh je, wenn jetzt irgendwie ich noch was mache, dann ist es wieder ganz furchtbar. Ne? Das ist ja auch etwas, was man mit der Psychotherapie bearbeiten kann, dass man eben keine Angst davor hat, auch mal wieder was zu machen.
Absolut, genau. Ne? Es ist halt aber wichtig zu betonen, unsere Erfahrungen und auch die Studien beziehen sich auf die mittelschwer betroffenen Patienten. Ne? Also jemand, der jetzt ein schweres ME-CFS hat, der bettlägerig ist, vielleicht im abgedunkelten Raum, dem können wir damit leider nicht helfen. Und das ist eben auch eine Gruppe schwerst Betroffener, wo wir dringend mehr Forschung brauchen und Behandlungskonzepte. Da gibt es immerhin zum Beispiel eine Fallserie aus der Uniklinik Regensburg. Die haben die Psychosomatik nach Donaustauf ausgelagert und der Professor Löw, die haben eine Fallserie jetzt veröffentlicht, wo man auf einem ganz kleinen Niveau angefangen hat, jetzt nicht richtig zu trainieren, aber wenn jemand 5 Minuten Aufmerksamkeitsspanne und Belastung hatte, dass man dann erstmal auf 6 Minuten geht und aber gleichzeitig ihm dann hilft, in der Zeit dazwischen die Ruhe zu halten und die Pause zu halten. Und ich sag mal, in diesen Fallserien, also sie hatten Patienten, die sind wirklich bettlägerig gekommen und konnten sich dann zum Beispiel hinterher im Elektrorollstuhl oder mit dem Rollator wieder bewegen und auch mal einen kleinen Ausflug machen. Ja, also das ist auch keine Heilung, aber es ist ein Riesengewinn an Lebensqualität.
Sie hatten es ja schon erwähnt, dieses Pacing, vielleicht können Sie das auch nochmal näher erklären, was da Patienten, das ist ja auch ein bisschen Selbstmanagement, was Sie da machen können, ne?
Genau, und das ist halt wichtig, den Betroffenen das Selbstmanagement beizubringen und sie dabei zu unterstützen. Wissen Sie, normalerweise in der Trainingstherapie geht man davon aus, also höher, schneller, weiter, ne? Und man muss an die Schmerzgrenze gehen, gerade auch in der Orthopädie nach einem Unfall. Ja, sonst habe ich keinen Trainingseffekt. Und das ist bei Post-Covid falsch. Also das führt eher zu einer Verschlechterung, wenn man das macht. Sondern Pacing heißt erstmal die eigenen Grenzen akzeptieren, ein Gespür dafür kriegen, was kann ich mir zutrauen und dann innerhalb dieser Grenzen versuchen, langsam und vorsichtig aufzubauen. Aber wenn man merkt, heute oder diese Woche ist es mal nicht so, dass man sich dann auch traut, nochmal einen Schritt zurückzugehen. Also ein Belastungsmanagement, das sehr stark eben an die eigenen Belastungsgrenzen reduziert. Nicht reduziert, akzeptiert.
Ja, und Physiotherapeuten und Ergotherapeuten, die werden natürlich, denke ich, vor allen Dingen auch wichtig bei den Schwerstbetroffenen, die fast nur noch bettlägerig sind, oder?
Ja, das auf jeden Fall. Aber Physiotherapie kann zum Beispiel auch bei Atemtherapie sehr gut helfen. Ja, wenn wir, Teil unserer Patienten hat Atemprobleme, teilweise sich auch in der Pandemie falsche Atemmuster angewöhnt. Und da kann man in der Physiotherapie viel helfen. Unsere Ergotherapeutin, also einerseits können die halt kognitives Training anbieten, wenn jemand kognitive Störungen hat. Und die können halt gerade dieses Pausenmanagement, das kriegt man in der Ergotherapie, wenn man an irgendeiner Aufgabe arbeitet. Ja, und dann ist man so im Flow und dann will man weitermachen. Und das kriegt man in der Ergotherapie sehr gut raus und eingestellt.
Und gibt es noch andere Hilfsmittel, die vielleicht ganz wichtig wären oder wo du darauf Aufmerksamkeit machen wollten für Post-Covid-Patienten?
Wir hatten es ja beim letzten Mal schon kurz angesprochen. Viele Patienten geben ja sehr, sehr viel Geld für Diagnostik aus, für Therapie aus. Und da wäre ich vorsichtig. Ne? Also in Deutschland ist es immer noch zum Glück so, ob die Krankenkasse was bezahlt oder nicht, hängt in den allermeisten Fällen davon ab, ist die Wirksamkeit nachgewiesen oder nicht. Und es hängt nicht vom Preis ab. Ja, also das heißt, wenn was nicht bezahlt wird, wenn ich was selber bezahlen muss, gerade auch an Diagnostik, das sollte ich mir sehr, 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 sehr gründlich überlegen. Also es gibt also zum Beispiel Apherese, also diese Blutwäsche, mit der man versucht, Antikörper rauszuwaschen. Das ist sehr, sehr teuer und sehr aufwendig und wird Patienten auf Selbstzahlerbasis angeboten. Das finde ich problematisch. Wenn das im Rahmen von Studien läuft, da finde ich das sehr sinnvoll, weil möglicherweise gibt es eben doch Subgruppen von Patienten, wo das hilft. Und das kann man aber nur in Studien rauskriegen. Ansonsten ist immer das Problem, und das noch, da müssen wir noch unbedingt drüber reden, nämlich den Placebo-Effekt. Also Placebo ist ja nichts Eingebildetes. Also Placebo-Effekt ist ja was Reales, das muss man sich immer klar machen. Ja, sonst könnten sich die Pharmafirmen das mit den Doppelblindstudien ja sparen, wenn das alles nur eingebildet wäre. Aber eine Placebo-Blutdrucktablette senkt eben auch den Blutdruck. Nicht ganz so stark wie die echte Blutdrucktablette, aber sie tut es ein bisschen, tut es jetzt auch. Und wenn man Pharmaforscher ist, ist das immer die wahre Pest, weil man muss halt nachweisen, dass das, was man auf den Markt bringen will, besser ist als das Placebo. Aber für mich als Patient ist das doch ein Geschenk. Ne? Ich kann irgendwas ausprobieren und wenn es mir besser geht, dass nun sozusagen die Selbstheilungskräfte sind, die der Glaube aktiviert, oder ob das der chemische Effekt ist, kann mir doch wurscht sein. Und wir reden bei uns in den Therapiegruppen sehr viel darüber, was ist ein gutes Placebo und was ist ein schlechtes Placebo. Und Sie merken, ich mag es ab und zu ein bisschen platt. Ne? Ich sage mal, ein gutes Placebo, das bringt Sie nicht um und macht Sie nicht arm. Also wenn ich was ausprobiere, erstens immer mit dem Arzt drüber reden. Ne? Weil selbst die harmlosesten Johanniskraut-Tabletten aus der Drogerie können mit Medikamenten blöd interagieren, die ich wegen irgendwas anderem brauche. Also wenn ich irgendwas ausprobieren will, immer mit dem Arzt drüber reden. Auch mit Nahrungsergänzungsmitteln, die können auch mit Medikamenten interagieren oder ich kann die überdosieren, kann ich mich sogar mit vergiften. Und übrigens für Nahrungsergänzungsmittel, wenn nicht in speziellen Fällen Mangel nachgewiesen ist, gibt es keine Evidenz. Ne? Also die Leute geben da extrem viel Geld für aus und es ist nicht nachgewiesen, dass das irgendwas bringt. Ne? Wenn ich jetzt aber in einem Einzelfall die Erfahrung mache, ich nehme Magnesium, mir geht es hinterher besser, spricht wiederum auch nichts dagegen, das weiterzumachen, wenn man sozusagen, wenn das das persönliche Placebo ist. Und das meine ich überhaupt nicht abwertend, sondern also das ist was, das kostet nicht viel und es ist auch nicht gefährlich. Ich muss schon mit dem Arzt besprechen, vielleicht gibt es bei mir einen Grund, warum ich es nicht nehmen sollte. Deswegen immer Arzt fragen, aber wenn man gute Erfahrungen damit gemacht hat, kann man das machen und sollte man auch, würde ich wahrscheinlich, wenn ich betroffen wäre, auch machen.
Ja, ich denke auch, wichtig ist, was Sie schon gesagt haben, dass man das mit dem Arzt bespricht. Ne? Und Ich meine, es ist jetzt auch oft für diese Patienten nicht sehr einfach, ambulant alles hinzukriegen, Physiotherapie, Psychotherapie, Therapeuten zu finden, Ärzte zu finden, die auch mal Hausbesuche machen und Ähnliches. Wann sollten denn Patienten so eine stationäre Reha vielleicht mal überlegen? Oder was würden Sie den Schwerstbetroffenen sagen? Wo sollen die sich hinwenden oder wo könnten die sich hinwenden? Und wo findet man denn so eine Reha-Klinik, die sich jetzt wirklich so wie Ihre Klinik mit Post-Covid beschäftigt?
Also tatsächlich muss man sagen, für die Schwerstbetroffenen haben wir noch eine Lücke, da tun wir zu wenig. Also wir haben keine guten ambulanten Programme, die die Patienten zu Hause betreuen. Also das, was Professor Löw in Regensburg macht, könnte man ja auch gut in ambulanten Programmen machen. Oder man kann eben mal über die Grenze nach Luxemburg schauen. Also da muss ich wirklich sagen, da lassen wir die Betroffenen und auch ihre Hausärzte leider sehr im Stich bisher noch. Wann sollte man an eine Reha denken? Ich glaube, entweder wenn eben die Erwerbsfähigkeit gefährdet ist, also wenn ich jetzt schon wegen meiner Post-Covid-Beschwerden schon eine Weile nicht mehr arbeiten kann, oder wenn ich mich so gerade noch zur Arbeit schleppe und sonst im Leben aber nichts mehr funktioniert. Also wenn man dann nach Hause kommt und dann ist man platt und kann nichts mehr machen. Das Wochenende braucht man, um sich von der Arbeitswoche zu erholen. Da kann man sich ja auch an 5 Fingern abzählen, das geht nicht mehr lange gut. Und da sollte man eben über eine Reha nachdenken. Die Deutsche Rentenversicherung hat ja eine sehr gute Online-Plattform, die heißt meine-rehabilitation.de. Oder wenn man einfach meine-reha.de googelt, kommt man auch drauf. Und da findet man eine Liste aller rentenversicherungsmäßig zugelassenen Reha-Kliniken. Die müssten bestimmte Qualitätskriterien erfüllen. Und da kann man dann in dem Filter für die Indikation Post-Covid eingeben. Und die Kliniken, die man dann findet, die haben bei der Rentenversicherung, die mussten vorher nachweisen, dass sie ein eigenes Post-Covid-Programm haben, also dass sie die Patienten nicht einfach mal so mitlaufen lassen, das bringt nicht viel. Und die müssen auch bestimmte Voraussetzungen haben an Möglichkeiten interdisziplinärer Betreuung. Und ganz wichtig, wir müssen als Reha-Klinik für die Patienten immer so eine bestimmte Therapiedosis abgeben, sonst kriegen wir Ärger. Und das ist auch richtig so, dass das so ist, weil wir wollen halt heute alle Geld sparen, und das kann man halt, indem man weniger Behandlungen abgibt. Für die Post-Covid-Patienten kann das aber zum Problem werden, und das hat die Rentenversicherung schnell erkannt und hat in diesen Post-Covid-Programmen diese Regelung aufgehoben, sodass man individuell auch das Therapieprogramm ausdünnen kann und weniger Leistungen in den Therapieplan nimmt. Und das ist ganz wichtig, dass man das individuell machen kann. Und das findet man eben auf meine-rehabilitation.de, wenn man nach einer Post-Covid, also wenn man das anklickt, Filter, ich suche eine Post-Covid-Klinik, und dann kriegt man die. Und das sind gar nicht so wenige.
Ja, jetzt hatten Sie ja in dem ersten Teil, als es um die Diagnostik ging, gesagt, dass auch viele Kinder und Jugendliche betroffen sind. Was machen wir mit denen?
Es gibt auch Kliniken, also auch Reha-Kliniken für Kinder und Jugendliche. Und es gibt natürlich auch spezielle Ambulanzen an der Uniklinik in München, zum Beispiel Frau Professor Behrens für Kinder und Jugendliche. Aber auch da gibt es tatsächlich noch viel zu tun und viel, viel zu forschen. Aber tatsächlich, ich bin ja Erwachsenenmediziner und will ja nicht in fremden Gefilden wildern.
Ja, aber ich denke, es ist trotzdem wichtig, so einen Hinweis zu geben, wo sich eben auch Eltern hinwenden können, wenn sie betroffene Kinder haben. Ne?
Es gibt...
Wir können ja nicht alles selbst
machen. Genau, also es gibt zum Beispiel sehr gute auch Selbsthilfegruppen und Selbsthilfeinitiativen, nicht genesen Kids zum Beispiel, wo sich die Eltern finden und wo man dann auch Informationen zu Ansprechpartnern in der Region kriegt, genau.
Ja, das sind doch schon mal wichtige Hinweise. Ich denke, es ist ja auch noch mal die Frage, Sie hatten ja vorhin auch schon erwähnt, manche können ja auch geheilt werden. Können Sie denn so irgendwie sagen, wie die Dauer so ist, bis da eine Heilung kommt oder eine Besserung?
Nee, das wäre nicht seriös. Also das ist eher so, die Prognose ist umso besser, je kürzer das Krankheitsbild läuft. Also wenn jemand ein halbes Jahr Symptome hat, hat er super Chancen, dass es ihm in einem Jahr wieder gut geht. Aber wenn jemand 2 Jahre schon Symptome hat, dann ist die Chance, dass es nach einem weiteren halben Jahr oder einem weiteren Jahr weg ist, natürlich deutlich geringer. Ja, also wir gehen davon aus eigentlich, dass das Virus halt irgendwas im Körper auslöst. Da ist also Autoimmunvorgänge. Und wenn diese eigene Kaskade einmal ans Laufen gekommen ist, dann stellt die sich halt nicht mehr so ohne weiteres ab. Und ja, und deswegen haben wir halt diese Chronifizierungsgeschichten. Aber das heißt nicht, also auch da gibt es immer wieder Einzelfälle, wo es deutlich besser geworden ist. Und auch mit Hilfe von Reha kann man doch ein Stück weit Verbesserung nicht versprechen, aber beim Teil der Betroffenen erreichen. Also es ist auf keinen Fall ein Grund, die Hoffnung aufzugeben. Und kannst du noch mal sagen, es wird weltweit ganz viel dazu geforscht und ich hoffe, dass eben auch die medikamentösen Behandlungsmaßnahmen besser werden.
Geben Sie Ihren Patienten bestimmte Coping-Strategien mit auf den Weg?
Na, das ist ja sehr unterschiedlich. Ne? Also wir haben Patienten, wo die Botschaft ganz klar ist, trau dich mehr. Ja, die nicht so stark betroffen sind, sondern eher von der Angst gelähmt waren. Es gibt aber auf der anderen Seite Patienten, wo wir sagen hier, achte drauf, rechtzeitig die Pausen zu machen und also lern erstmal zu akzeptieren, dass es die nächste Zeit nicht mehr so wird wie früher. Ja? Und wichtig ist natürlich, auf Lebensziele zu gucken. Ja? Also wenn ich mich nur über Leistung definiert habe, muss ich mich ein Stück neu erfinden. Das ist eine große Herausforderung. Aber die kann gelingen. Und dann kann es Lebensqualität auf einer neuen Ebene geben.
Und ich glaube, das ist das Allerwichtigste, dass man wieder Lebensqualität hat und auch wieder was mit seinem Leben anfangen kann.
Genau, da haben wir halt eine wirklich große Parallele zur Schmerzmedizin. Und beim Fibromyalgiesyndrom ist ja ganz ähnlich, dass man halt also ich hoffe, dass es für unsere Post-Covid-Patienten, dass man viel schneller irgendwas Somatisches und auch eine Behandlungsmöglichkeit findet als bei Fibromyalgie, wo es das ja nach 30 Jahren immer noch nicht so richtig gibt. Trotzdem ist das auch kein Grund zu verzweifeln, sondern also in der Schmerzmedizin können wir auch unseren Patientinnen und Patienten mit Fibromyalgie-Syndrom auch sehr helfen.
Aber auch bei Post-Covid gibt es ja viele Therapieansätze und die müssen sehr individuell verarbeitet und gestaltet werden. Es gibt nicht die Wunderpille und ich glaube, nach der suchen wir jetzt auch nicht, sondern wirklich nach einem individuellen Puzzle aus verschiedenen Medikamenten, Reha, mentaler Stärke, Physiotherapie, Ergotherapie, alles, was so da zusammenkommt. Und ich fasse mal kurz zusammen, was wir besprochen haben. Also es gibt gute Nachrichten, es gibt sehr, sehr viel Forschung zu dem Thema. Und es gibt gute Therapien, vor allen Dingen bei leicht- und mittelschwer betroffenen Patienten, Trainingstherapien, verschiedene Formen der Verhaltenstherapie, kognitive Verhaltenstherapie, wo Patienten entweder ihre Grenzen erkennen lernen oder diejenigen, die aus Angst gar nichts mehr tun wollen, auch lernen, dass sie sich wieder etwas zutrauen können. Und auch das ist nochmal wichtig zu wissen für die Patienten. Es gibt auch sehr günstige Verläufe, wo die Symptome sich wieder auch komplett zurückbilden. Was wir sagen müssen, das ist keine Sache, so wir drücken auf den Knopf und die ganzen Autoimmunvorgänge, die durch dieses Virus ausgelöst werden, können einfach wieder in die andere Richtung gehen, das funktioniert leider so nicht. Wir haben kein spezifisches Medikament für Post-Covid, aber wir haben verschiedene Medikamente, die wir einsetzen können, um die Symptome zu behandeln. Wir haben eine Off-Label-Liste, die auch durch Forscher und Forschungsgruppe wie die Ihre zustande gekommen sind. Und da haben wir jetzt auch mittlerweile 4 Medikamente, 3 sind hier bei uns auch erhältlich, die empfohlen werden können, damit zum einen Post-Covid nicht auftreten soll. Da wird das Risiko deutlich vermindert bei einer Covid-Infektion. Das ist das Metformin, aber auch ein Antidepressivum wie das Argomelantin, dass man hier nochmal ganz gut einsetzen kann. Wichtig ist, dass man wirklich eine individuelle Therapie für jeden Einzelnen macht. Wichtig ist auch, dass die Patienten, wenn sie kognitive Verhaltenstherapie empfohlen bekommen oder eine Psychotherapie, es geht nicht darum, dass das eine psychisch ausgelöste Erkrankung ist, sondern darum, dass diese Erkrankung doch sehr viel verändert im Leben und dass man lernen muss, damit umzugehen. Und dafür ist eigentlich so eine Therapie wirklich nochmal ganz wichtig. Schwerstbetroffene, da haben wir noch so ein Problem, dass sie noch nicht so gut betreut werden können. Da gibt es jetzt erste Ansätze, die man dann vielleicht auch ambulant machen können. Sie haben gesagt, in unserem Nachbarland Luxemburg, die haben ein ganz gutes Konzept und vielleicht kann man ja das eine oder andere davon übernehmen. Eine Reha sollte bei jungen Erwachsenen durchgeführt werden, wenn die Erwerbsfähigkeit sehr stark gefährdet ist oder wenn Patienten eigentlich nur noch arbeiten können, aber ansonsten nichts mehr funktioniert, sie sich eigentlich den Rest ihrer Zeit benötigen, um sich von ihrer Arbeit zu erholen und nächsten Tag wieder arbeiten gehen zu können. Und da gibt es bei der Deutschen Rentenversicherung meine-rehabilitation.de. Da kann man eben gucken, welche Reha-Klinik da auf Post-Covid spezialisiert ist. Und auch für Kinder und Jugendliche gibt es Ambulanzen. Sie hatten in München die Uniklinik erwähnt. Da kann man sich sicher dann auch hinwenden und fragen, wo in der Nähe vielleicht etwas ist, wenn Kinder oder Jugendliche Betroffenen sind. Wichtig ist, es ist schon so, dass die Heilung bei Long-Covid oder Post-Covid ist kein Sprint. Es gibt keinen Quick-Fix, aber es gibt Wege, es gibt Werkzeuge und es gibt eine wachsende Expertise. Es gibt sehr viel Forschung und ich glaube, das ist auch nochmal eine ganz, ganz wichtige Botschaft, die wir hier geben können. Ja, lieber Professor Köllner, ganz herzlichen Dank dafür.
Ja, gerne. Vielleicht noch, Sie haben das wie immer wunderbar zusammengefasst, vielleicht auch Selbsthilfegruppen als Tipp, wenn man in der Region suchen will, wo gibt es gute Ansprechpartner.
Ja, das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Tipp. Ja, und das war der Podcast Post-Covid, Long-Covid, CFSME, zurück ins Leben, das Puzzle der Genesung. Wenn wir Interesse geweckt haben und Sie in weitere spannende Themen eintauchen wollen, schauen Sie gerne auf der Webseite der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin nach oder schauen Sie in unsere Shownotes. Danke Ihnen fürs Zuhören, bleiben Sie gesund, bleiben Sie interessiert. Unser Podcast erscheint alle 14 Tage donnerstags. Abonnieren Sie uns, damit Sie nichts verpassen. Hören Sie auch das nächste Mal wieder rein, wenn es heißt Hallo und herzlich willkommen zu Schmerzmedizin konkret, dem Podcast der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin.
Schmerzmedizin konkret. Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wir freuen uns über Ihre Nachricht an info-podcast@dgschmerzmedizin.de. Alle Infos finden Sie auch in den Shownotes. Dieser Podcast dient der Information und ersetzt nicht das Gespräch mit einer Ärztin oder einem Arzt.